Deutschlandfunk, Information und Musik.
Die Frankfurter Buchmesse beginnt nächste Woche und um die soll es jetzt gehen und das diesjährige Gastland, das ist Norwegen. Äußerlich spielt Ein Hummerleben, das ist der neue Roman des in Deutschland sehr erfolgreichen norwegischen Schriftstellers Erik Fosnes Hansen, in einem Berghotel des Jahres 1982. Das ist zu einer Zeit, als es mit den klassischen Berg- und Fjordhotels finanziell bergab ging. Eine aussterbende Lebensform. Die Sachbuchautorin Erika Fatland, das ist Erik Fosnes Hansens Ehefrau, die über Geiselnahme im nordossetischen Beslan oder die Überlebenden von Utøya geschrieben hat, sie wird bei der Eröffnungsfeier der Buchmesse zusammen mit Literaturstar Kar-Ove Knausgård sprechen. Und die werden alle zusammen am Dienstag mit der norwegischen Kronprinzessin im Sonderzug in Frankfurt ankommen. Aber ich habe zuerst Erik Fosnes Hansen gefragt, ob er eine Art, ja, Thomas Mann des Nordens vielleicht ist, weil er nämlich ähnlich den Buddenbrooks die Verfallsgeschichte einer Berghotelfamilie erzählt.
Mein Roman ist ja eine Geschichte eines Niedergangs, eines Fallits, eines Konkurses, eines Bankerotts. Das ist ja auch ein klassisches Motiv in der Literatur, weil ein Bankerott, eine Niedergangsgeschichte, eine Sterbensgeschichte eigentlich, ist eine Situation, worin gewisse Qualitäten oder Kräfte der Menschen zum Vorschein kommen, die man normalerweise nicht sieht, weil sie hinter dem alltäglichen bürgerlichen Fassade, Oberfläche irgendwie getarnt sind.
Es geht nämlich, das merkt man ganz rasch bei Ihnen, nicht nur um den Verfall, es geht darum die Frage, wie gemeinsam überleben.
Ja, und der Ausgangspunkt für den Roman, also die Idee bekam ich, dadurch, dass meine Frau, die Schriftstellerin Erika Fatland und ich, wir befanden uns vor 8 Jahren einige Monate lang in Granada in Südspanien, diese wunderschöne historische Stadt da. Und gerade zu diesem Zeitpunkt waren die Finanzkrise und die Schuldenkrise in Europa am allerschlimmsten. Und wir haben beobachten können, wie Menschen vor ihren ehemaligen Wohnungen auf der Straße standen, mit Kindern und mit Möbeln und mit Goldfisch und so, und weinten oder wüteten. Und das war ein Schock, weil in Norwegen ist ja, wie Sie sicher wissen, inzwischen so stinkreich geworden, dass wir haben diese Finanzkrise nur als bloße Theorie mitbekommen. Also das war etwas, wovon die Zeitungen schrieben, also Finanzkrise. Das war uns eigentlich nicht so bewusst, was das in der Tat hieß. Und das war ein Schock zu sehen, wie Menschen da standen. Menschen, die eigentlich so wie alle anderen Menschen gelebt hatten. Und inzwischen waren dann plötzlich alle Regeln verändert.
Würden Sie zustimmen, was ein berühmter Literaturkritiker Bernhard Ellefsen vom Morgenbladet gesagt hat, dass die norwegische Literatur immer so 4, 5 Kennzeichen vielleicht hat. Einmal, sie kommt aus dem Bann von Knut Hamsun nicht heraus. Zweitens ist da ein gewisses Selbstverständnis, ein durchaus norwegisches Selbstbewusstsein. Dann ist da eine traditionell realistische Prosa, also selten etwas Postmodernes. Dann kommen starke autobiografische Elemente hinzu. Und vielleicht noch ein kleiner Schuss Schüchternheit mit ein bisschen Komik. Würden Sie zustimmen?
Na, ich versuche das alles zu vermeiden. Na, jedenfalls Teile davon, was der Ellefsen da beschreibt. Ich bin einverstanden. Jedenfalls ein paar von diesen Zügen sind immer dabei, wobei ich nicht so richtig weiß, ob das nur für die norwegische Literatur gilt. Das ist nun eine Sache. Es ist schwierig, sich selbst zu beurteilen, wie norwegisch bin ich denn? Ich sitze hier, ich plaudere gerade mit Ihnen auf Deutsch, ohne viel darüber nachzudenken. Dieses Buch, dieser Roman, Ein Hummerleben, ist der erste Roman, den ich geschrieben habe, der in einer norwegischen Gegenwart stattfindet. Es mag daran liegen, dass ich vielleicht ein Eskapist bin. Nun, ich meine, eine wichtige Qualität der Literatur ist eben Eskapismus, ist die Wirklichkeitsflucht. Ein jedes belletristisches Buch, eine jede Geschichte, auch wenn sie vorgibt, heutzutage zu spielen in unserer Gegenwart, spielt eigentlich in dem Land von Es war einmal. Man macht ein Buch auf und was tut man? Man sitzt im Sessel wie Christoph Ranzmeier immer so schön sagt, in dem Wort Meer ist noch kein Mensch ertrunken. In dem Wort Köln hat noch kein Mensch gelebt. Es ist Fiktion, es ist nicht wirklich, es ist unwirklich. Es ist Unwirklichkeitsliteratur, auch wenn sie vorgibt, etwas zu unserer Gegenwart zu sagen oder über unsere Gegenwart.
Erik Fosnes-Hansen, vor ein paar Tagen hatte ich Gelegenheit, auf Ihren Kollegen, den norwegischen Literaturstar Karl-Ove Knausgård, zu treffen, als er in Düsseldorf eine Ausstellung des vielleicht berühmtesten norwegischen Künstlers von Edvard Munch eröffnet hat. Und ich dachte mir, woran liegt jetzt dieser sonderbare Erfolg? Es ist ein Widerspruch. Da zieht sich 1902 dieser Munch vollkommen zurück in die Einsamkeit, malt jeden Tag ein Bild, will nichts mit der Welt zu tun haben. 100 Jahre später rennen wir alle zu einem Pressetermin mit Karl-Uwe Knausgård und gucken Munch-Bilder an. Was ist das Faszinierende an den beiden? An dem Maler, der Angst hatte vor Frauen, vor der Gesellschaft, vielleicht auch vor dem Leben, der viel sich selber gemalt hat, gesichtslos oft? Sehr oft gesichtslos, und diesem unglaublichen Erfolg Ihres Kollegen Karl-Uwe Knausgård. Ich habe überlegt bei der Autofahrt und bin auf eine paradoxe Formel gekommen. Ich nenne sie die introspektive Expressivität der Norweger. Was meine ich damit? Sie schauen nach innen, sind still, sind schüchtern, aber das so ungeheuer kunstvoll und wortreich, dass es uns offenbar fasziniert. Würden Sie der Beobachtung zustimmen oder würden Sie sagen, das ist Feuilletonismus?
Nein, nein, ich stimme zu. Und ich habe ja auch einen Hauch davon selbst in meinem Schreiben. Sie haben vorher Hamsun erwähnt. Von ihm schreibt Elvesen oder sagt Elvesen, kommen wir nicht los. Das ist richtig. Wir kommen von unseren Wurzeln eigentlich nie so richtig los. Aber wir machen natürlich unterschiedliche Dinge daraus. Es ist schwierig, von einer norwegischen Literatur zu reden. Aber es ist ganz klar, diese Introspektion jedenfalls, die ja deutlich Knausgård mit Munch gemeinsam hat, greift eigentlich auf eine ziemlich alte Tradition bei uns zurück. Der Boheme und Philosoph und Schriftsteller Hans Jäger, der in Deutschland total unbekannt ist, aber der sehr viel Einfluss zum Beispiel über Munch ausübte, der hatte in den 1890er Jahren die 10 Gebote für die Christiania-Boheme aufgestellt. Und das erste Gebot lautet, du sollst dein Leben schreiben. Dieser Formel sind viele norwegische Künstler nach ihm treu geblieben.
Wir kommen in einem Moment zusammen, wenige Tage vor der Frankfurter Buchmesse, wo ganz Deutschland, aber über Deutschland hinaus, man über die Ereignisse in Halle spricht. Sie haben das natürlich mitbekommen, ein Rechtsextremist, ein antisemitischer Einzeltäter hat um sich geschossen. Es ist ein ganz anderer Fall als in Utøya, aber doch haben wir gleich daran gedacht, dass inzwischen die Gewalt, der Antisemitismus internationalisiert sind. Vor langer Zeit sind wir zusammengekommen und Sie haben ja sinngemäß gesagt, auch wir leben nicht mehr auf einer Insel. Auch wir sind, obwohl wir keine Festlandseuropäer sind, Teil einer großen Welt. Da hat sich doch auch was in Ihrer Wahrnehmung und Bewusstsein geändert. Auch wenn Sie ein winziges Volk von 4 Millionen Menschen sind in einem Land, das doppelt so lang ist wie Deutschland.
Naja, allerdings, Sie haben recht, wir haben ja 2011 dann den 22. Juli, wie es bei uns genannt wird, dieser Schicksalstag erlebt, wo 77 Menschen, vor allem Jugendliche, von diesem rechtsextremen Terroristen, dessen Namen ich nicht so gern erwähne, auf Utøya erschossen worden sind. Und das hat natürlich unsere kleine Gesellschaft furchtbar stark geprägt, jedenfalls in den ersten paar Jahren. Herrschte eigentlich geistig und intellektuell und emotionell auch Ausnahmezustand im ganzen Land. Also auch nach einem so furchtbaren Ereignis wird Alltag. Und inzwischen muss ich leider sagen, ich kann nicht sehen, dass der Ton der Debatte besser geworden ist. Es ist genauso schlimm wie vorher, vor allem in sozialen Medien. Meine Frau aber, Erika Fatland, die auch ein Buch geschrieben hat zu Utøya, ja, die Tage danach heißt das Buch auf Deutsch. Sie hat ja die Hinterlassenen und die Überlebenden besucht und mit ihnen Interviews gemacht, dass wir haben vielleicht noch nicht die Veränderung gesehen, weil so viele von denen, die auf Utøya waren, als ganz junge Menschen, vergessen Sie nicht, das war ein Jugendlager mit Teenagern, mit Kindern bis zu 11, 12 Jahren, 13 Jahren waren die Jüngsten. Diese überlebende Jugendliche, die sind noch nicht ganz erwachsen. Sie sind noch in der Ausbildung. Sie studieren. Aber es ist zu erwarten, dass in Zukunft viele, viele von denen bedeutende Positionen in der norwegischen Gesellschaft haben werden. Und was, sie tragen jetzt diese Erfahrung mit sich in das Erwachsenenleben. Und das kann sein, dass die wirkliche, tiefer greifende Wirkungen haben wir noch nicht gesehen. Es muss aber in einer offenen Gesellschaft, in einer aufgeschlossenen, liberalen Gesellschaft, wie in Norwegen, wie übrigens auch Deutschland, können wir leider nicht garantieren, dass sowas nicht vorkommt. Aber ich bin dennoch unwillig zu akzeptieren, dass das nun ein Preis sein soll, den wir bereit sein müssen zu zahlen. Darin gibt es ein Paradox, nicht nur dialektisch, sondern auch ganz praktisch. Wie gehen wir damit um, ohne unsere höchsten Werte aufs Spiel zu setzen und zu verlieren?